Boa noite, caros ouvintes! Bem-vindos ao podcast do Pit! O meu nome é Felipe e hoje eu sou o convidado especial para essa noite brasileira! Bem-vindos!
Sehr schön! Ja, Leute, der Pit ist wieder da. Pittys Podcast ist wieder am Start und ja, jetzt wundert ihr euch, was da gerade passiert ist. Felipe! Wolf Fabris ist da, was mich sehr freut, sehr schön. Herzlich willkommen, Philippe.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und vielen Dank für diese wunderbare Einführung hier. Aber kannst du mal sagen, was du gerade erzählt hast? Also ich weiß eigentlich schon, aber trotzdem für all die Hörer da draußen, die des brasilianischen Portugiesisch nicht mächtig sind, was hast du gerade gesagt?
Also einen schönen guten Abend und herzlich willkommen heute Abend und ja, das ist mir, Pitty, eine Freude, eine Ehre, hier dabei zu sein, etwas zu erzählen, ein bisschen über die brasilianische Musik, auch ja, ein bisschen zu erzählen und zu zeigen, Lieder, die vielleicht man nicht kennt aus Brasilien. Also was du gespielt hast, glaube ich,
das kennt
man schon, genau. Aber wir werden ein paar andere Sachen heute auch entdecken.
Ja, das kann man eigentlich sagen, das ist das Einzige, was ich ausgesucht habe. Gell? Ja, das ist super. Aber Felipe, erzähl doch mal bitte. Du bist Brasilianer, aber stell dich mal ganz kurz vor, du lebst hier in Deutschland, hier bei uns in Selb. Wie kommt es dazu, dass ein Brasilianer nach Deutschland kommt und ja, was ist so deine, ganz kurz deine Geschichte?
Ja, gerne, gerne. Also wie gesagt, ich bin gebürtiger Brasilianer, ich habe das in Brasilien, also ich bin dort auch aufgewachsen, habe ich mein Studium, mein Bachelorstudium auch dort gemacht und dann hatte ich die Chance erstmal nach Frankreich für 2 bis 3 Jahre zu studieren, habe ich den Master dort absolviert und danach habe ich mich dann überlegt, ja, was mache ich dann nach dem Studium? Damals wusste ich schon, ja, ich will in der Forschung und Entwicklung arbeiten, ich bin Ingenieur, also Materialwissenschaftler und habe ich mich ein bisschen umgeschaut und die beste Adresse in Europa ist eigentlich in Deutschland für sowas, für Forschung und Entwicklung in Material.
Beste Adresse ist Selb, ne?
Ja, ja. Das habe ich erst später gefunden, aber ja. Genau, und so bin ich dann 2005 nach Deutschland gekommen, also für die Promotion an der Universität in Bayreuth. Ja, und das hat mir so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, dann auch hier zu bleiben. Ja. Und in Selb wohne ich seit Ende 2013, sind schon ja fast 10 Jahre, ja. Wohne ich gerne hier und ja, ich bin eigentlich gekommen wegen der Arbeit oder wie ich das jetzt sage, dank der Arbeit bin ich nach Selb gekommen.
Ja, okay, und das ist natürlich wirklich toll, es ist schön, dass du hier bist und man muss auch sagen, dass du also wirklich ganz, ganz toll die unsere Sprache beherrscht auch und überhaupt da dich schon jetzt heimisch fühlst da irgendwo hier bei
ja,
uns,
ja, oder? Ja, ja, freilich. Also Deutsch ist natürlich nicht ganz einfach oder war nicht ganz einfach zu lernen auch. Ja. Das ist ganz anders als Brasilianisch, als lateinische Sprache und so weiter. Aber ja, ja, ich meine, ich wurde sehr gut, sehr warm aufgenommen hier auch durch die Leute und so. Und da lernt man auch schneller auch die Sprache.
Welche Sprachen lernt überhaupt ein Brasilianer in Brasilien? Welche Fremdsprachen lernt man da?
Also Fremdsprache, ich komme aus Südbrasilien her und dadurch, dass wir sehr nah dran an Argentinien, Uruguay und so weiter, haben wir auch Spanisch gelernt.
Klar.
An der Schule.
Ja.
Und Englisch.
Ja, okay, das sind die zwei Sprachen.
Das sind die zwei
Sprachen. Aber Spanisch ist die erste Sprache, die ihr lernt.
Na, eigentlich eher Englisch, würde ich sagen. Okay. Also Spanisch ein bisschen nebenbei, aber Englisch ist die Nummer 1 Fremdsprache und bei uns in Südbrasilien dann Spanisch auch noch dazu.
Okay, jetzt sagt man ja eigentlich, also das kenne ich noch aus Portugal, dass man einfach gesagt hat, die Portugiesen verstehen Spanisch, aber die Spanier verstehen nicht Portugiesisch. Ist es mit dem Brasilianischen, also vielleicht kannst du überhaupt noch mal sagen, was ist der Unterschied zwischen dem brasilianischen Portugiesisch und dem portugiesischen Portugiesisch?
Ja, also die Grammatik ist die gleiche. Ja. Also das ist einheitlich, aber wie man spricht und die Wörter, die man verwendet, die sind sehr unterschiedlich. Das heißt, Umgangssprache und so weiter. Also wenn ein Portugiese schnell spricht, kann ich auch nicht alles verstehen.
Verstehst du auch nicht alles? Nee, ja, okay. Nee.
Genau, genau. Okay. Aber das mit dem Spanisch und Portugiesisch, das ist interessant. Das ist in Südamerika genau das gleiche. Das heißt, in Südbrasilien haben wir dann sehr oft verstanden, was die Leute aus Argentinien oder Uruguay gesprochen haben. Die sind natürlich zu uns gekommen für den Urlaub am Strand und so weiter.
Ja.
Und da hatten wir schon mal diese Kontakte. Wir könnten es verstehen, was die gesagt haben, aber umgekehrt war es schwierig.
Schon, gell?
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Genau wie in Europa mit Portugal und Spanien, ja.
Ja, ja. Das ist interessant. Okay, also es ist sowieso alles interessant. Es ist natürlich wunderbar, dass du uns hier dieses Land, von dem wir Deutschen, glaube ich, so eine Idee haben, aber nicht so richtig wissen. Also ich kenne schon ein paar Leute, die schon mal in Brasilien waren, aber es ist trotzdem, obwohl das sicherlich so ein Sehnsuchtsland auch ist, aber es ist trotzdem nicht so weit verbreitet, nach Brasilien in den Urlaub zu fahren.
Ja, das ist also schon weit, ne? Das sind ja, so mit dem Flugzeug so ja, 10 bis 12 Stunden.
Ja, trotzdem kenne ich mehr Leute, die schon zum Beispiel in Mexiko waren, ja, oder ja, klar, die in den Vereinigten Staaten waren, mal in der Karibik waren oder so, aber Brasilien ist doch nicht, also so wahnsinnig viele Leute fahren da gar nicht hin aus Deutschland, wobei der Tourismus natürlich ein großes Thema ist, oder?
Ja, absolut, also gerade am Strand, also Nordostbrasilien zum Beispiel oder die Wasserfälle in Iguazu, ja, das ist wirklich wunderschön.
Ja, und kommen wir ja auch drauf, wenn wir jetzt gleich den ersten Song, den du dir ausgesucht hast, hören. Aber es ist ja ein unglaublich großes und weitläufiges Land und ein wahnsinnig vielfältiges Land. Es hat ja ganz viele verschiedene Zonen auch und vor allem auch Klimazonen und was weiß ich alles. Und hat natürlich diese Strand, also ewig lange Strände oder überhaupt viel Meernähe, aber auch ein großes Landesinnere und Urwald.
Ja, das ist alles dabei. Man muss das wirklich sehen. Das sind 6000 Kilometer von Norden bis Südbrasilien. Und man hat natürlich im Norden gerade auf dieser Höhe vom Äquator natürlich Regenwald und wunderschöne Strände, wo Temperatur, egal Winter oder Sommer, immer wärmer ist als 25 Grad. Und wenn man so ein bisschen weiter nach unten geht, Rio ist immer noch relativ warm. Das ist so, ja, nicht ganz in der Mitte, sondern schon mal weiter nach unten in Richtung Süden. Und wo ich herkomme, ganz in Südbrasilien, da haben wir auch Schnee einmal im Jahr zum Beispiel. Das heißt, es wird schon kalt mit 0 Grad oder sowas. Deswegen ist nicht unbedingt das Bild, das man von Brasilien hat.
Ja, das, glaube ich, kann man auch gar nicht haben, dieses Bild, weil es eben, wie gesagt, so groß ist. Ja, es gibt ja nicht das eine Brasilien, wo es überall gleich ist, selbst in Deutschland, das ja wirklich durchaus kleiner als 6000 Kilometer von Nord nach Süd ist, aber selbst da haben wir ja große Unterschiede. Ja,
also ja, ja, das, genau.
Deswegen, also es sind ja ganz andere Dimensionen.
Und nicht nur die Landschaft ist ganz anders, die Bevölkerung auch natürlich. Ja. Man muss es berücksichtigen, also das ist eine Land, die im Jahr 1500 entdeckt wurde durch die Portugiese und dann die Portugiesen sind die Erste, die gekommen. Dann sind mal später nochmal Leute aus Spanien, aus Deutschland, aus Italien, aus Japan, also ganz viele Ecken aus der Welt und das ist eben ein Teil von dieser Gesellschaft in Brasilien. Also letztendlich, es gibt nicht ein typischer Brasilianer, wie er es aussehen sollte, sondern ist alles möglich.
Ist alles möglich. Wunderbar. Aber jetzt kommen wir eben das wunderbar auf den Song, den ich natürlich auch kenne, weil ich die Band auch wahnsinnig mag, nämlich Sepultura. Und jetzt kommen wir hier auf die Wurzeln, die man so hat in so einem Land, nämlich Roots, Bloody Roots. Einer der überhaupt geilsten Songs aller Zeiten, muss ich sagen. Und du magst Sepultura auch gerne.
Oh ja, das höre ich auch gerne.
Deswegen heute, Leute, der erste Song, Sepultura, Roots, Bloody Roots. Mega geil. Schon allein, da muss man das Intro auch, das so ganz leise ist. Und dann wird es aber ein bisschen lauter als ganz leise. Ne? Ja. Übrigens heute, Leute, Achtung, Rätselfrage zu Sepultura. Ja, wir dürfen natürlich nicht so viel über die Band verraten, weil das ja auch Teil der Rätselfrage ist. Aber trotzdem, was natürlich toll bei denen ist, ist, dass die tatsächlich diese Wurzeln, die brasilianischen Wurzeln, vor allem die der Ureinwohner, in ihre Musik mit eingebracht haben, was ja ganz toll ist. Ne?
Ja, so ist das. Gerade bei, also bei dem Lied und bei der CD, na, das
ja, war genau.
Wirklich fantastisch.
Die heißt ja auch Roots und da sind die tatsächlich in den Urwald gegangen und haben mit Ureinwohnern zusammen auch musiziert und haben deren Rhythmen auch mit aufgenommen. Ne?
Ja, 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 genau. Ja. Also ja, das ist richtig so, diese ja, diese Musik aus dem Regenwald, also aus den indigene Bevölkerung dort mitgenommen und auch einige Aufnahmen direkt gemacht im Wald. Das ist echt beeindruckend.
Ja, das ist ganz klasse. Deswegen hört euch das mal an. Also gerade diese Scheibe, die Roots und dann sie zuvor diese Chaos AD, da ging es auch schon los damit. Ja. Das ist wirklich Weltklasse. Das ist jetzt nicht das, was wir sofort mit brasilianischer Musik assoziieren, gell? Aber es ist sehr, sehr geil. Okay, Roots, Bloody Roots. Ja, Philippe, jetzt erzähl mal, du hast schon gesagt, von Nord nach Süden 6000 Kilometer, Riesenland. Hast du schon mal so annähernd das Land bereist auch? Also hast du tatsächlich, kannst du sagen, du kennst Brasilien? Also ich meine, das ist selbst für einen Deutschen schwer, ja? Also es gibt schon sehr viele Ecken in Deutschland, die ich nicht kenne. Ja, also ich habe so eine grobe Ahnung, ich war, glaube ich, in fast jedem Bundesland oder so. Aber wenn ich jetzt sagen würde, kennst du dich in Deutschland aus, müsste ich es, glaube ich, eher verneinen, so richtig mich auszukennen. Wie ist es mit Brasilien?
Ja, das ist natürlich immer die Herausforderung zu Brasilien, zum Beispiel in Regenwald war ich noch nie. Also das ist einfach viel zu weit.
Ja.
Da fliegt man auch nicht und zu sagen, ja, ich mache das am Wochenende dort oder sowas, das geht einfach nicht.
Ja.
Klar, ich war schon sagen wir so in São Paulo oder Rio und so und übrigens zu Sepultura. Ja. Das war eine schöne Geschichte. Da Sepultura hat 2001 bei den Rock in Rio gespielt. Und da bin ich mit meinem Bruder auch vom Porto Alegre, von der Stadt, wo wir studiert haben. Da haben wir gesagt, ja, wir fahren mal hin. Das war auch im Rock in Rio zum Beispiel. Iron Maiden hat auch gespielt.
Ja.
Das war unsere Ziel. Wir haben gesagt, ja, wir wollen das gucken. Und Sepultura am gleichen Abend, auch beide, haben wir gesagt, das müssen wir hin. Und wir sind mit dem Bus gefahren. Ne? Ja. Und Porto Alegre bis Rio, das waren 26 Stunden. Mit einer halben Stunde Pipi-Pause und weiter los. Und das war Wahnsinn.
Ja.
Und rückwärts genauso 26 Stunden, okay. Das heißt über 15 Stunden plus Busfahrt und diese Orgel hier zu sehen, aber das hat absolut gelohnt. Da waren 200.000 Menschen Zuschauern, das war wirklich, wirklich klasse.
Das weiß ich nur von Interviews von und auch von Live-Aufnahmen von manchen Bands, die sagen, das muss das absolut ultimative Erlebnis gewesen sein, dort zu spielen. Ja, ich weiß von der Band Rush zum Beispiel, wer diesen Podcast hört, der weiß, dass ich die Band liebe. Und da gibt es eine Aufnahme live in Rio, bei Rock in Rio. Das ist unglaublich, wie laut das Publikum ist, ja, und wie laut die bei Instrumentals mitsingen, ja, wie die Gitarrenmelodie mitsingen, ja. Also es ist Wahnsinn, das kann man sich bei uns nicht vorstellen, wo halt ja die Leute dort stehen und sagen, wow, ist schon cool und ist schon gut und so. Da singen irgendwie 200.000 Leute alles mit. Das ist also unglaublich. Und du hast es gesehen.
Ja,
es
ja,
ist wirklich so, oder?
Ja, ja, das ist einfach so. Also die ganze Masse beim Singen, beim Springen und so, beim Sepultura oder bei Iron Maiden, egal was, das war einfach fantastisch. Und das ist natürlich Sommer in Brasilien.
Ja.
Also wir hatten da zum Beispiel einen Tag Temperaturen, die 40 Grad gehabt.
Ja.
Und der Asphalt ist eigentlich weich geworden mit den Füßen. Also.
Ja. Ja, ja. Wie stellt man jetzt das vor, wenn du da hingehst zu Rock in Rio, wo schläft man da? In einem Hotel oder ist da auch so ein Zeltplatz oder irgend sowas?
Nee, das war Hotel. Also das ist nicht so die. Also Festivals sind nicht unbedingt wie Festivals hier in
so,
Deutschland, wo man richtig...
Zeltplatz oder so?
Nee. Nicht so. Also das ist eher, dass man eher in Hotels oder kleine Pensionen oder privat oder sowas übernachtet, aber nicht unbedingt in diese in Zeltlager, wie das hier gemacht wird beim Festivals.
Okay. Jetzt fällt mir das noch ganz spontan ein. Wie war das bei der Olympiade da? Also du warst nicht dort?
Ne? Nee, das war, wann war das, die Olympiade? Das ist
auch 2014, oder? Genauso wie die, so ungefähr, wie die, ja, die Weltmeisterschaft. Ja.
Oder 2016, glaube ich, 16, war das zwei dann, Jahre, ja, später. Ja, ja, genau. Das
war zwei Jahre später.
Ja.
Aber es war ein Riesenereignis und da haben das ging auch mit der Kapazität der Leute, die da kommen und so, weil das sind ja Riesenstädte, war genug Platz da für alle, die da.
Ja, 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 genau. Also klar, Rio ist eine große Stadt. Das ist ja nicht die größte in Brasilien. Also die größte ist tatsächlich São Paulo mit 20 oder über 20 Millionen Einwohnern.
Ja, also nur zum Vergleich, Berlin hat um die 4.
Genau, ja, genau, richtig.
Ja, ja.
Und Rio ist natürlich auch sehr, sehr groß. Also ist nicht so groß wie São Paulo. Ich weiß das auch, also weiß nicht, wie viele tatsächlich Leute wohnen in Rio, aber ich würde sagen, vielleicht 10 Millionen oder so. Und es ist, ich meine, es war auch, Rio war die Hauptstadt Brasiliens bis in den 60er.
Ja.
Und dann hat man entschieden, naja, Rio, das ist direkt an der Küste, kann man sehr einfach angreifen vom See und so. Ah, und das war einer der Gründe, warum man gesagt hat, naja, dann lass uns mal eine neue Hauptstadt bauen, weg vom Meer.
Ja.
Lass uns ein bisschen diese Region Mitte in Brasilien im Inneren auch entwickeln, sozusagen.
Ah, okay.
Und dadurch ist Brasilia entstanden. Das ist komplett eine Modellstadt vom Oskar Niemeyer, der hat so alles entworfen und so wurde das gebaut.
Warst du da schon mal?
Nee, in Brasilien noch nicht. Nein. Also es ist auch so nicht unbedingt ein touristisches Ziel.
Ja. Okay, ist es beliebt?
Von dem Politiker ja.
Ja,
die aber können ganz in Ruhe arbeiten.
Aber es ist jetzt nicht so, dass man als Brasilianer da sagt, jetzt möchte ich mal Brasilien anschauen.
Oder? Sei denn, dass man vielleicht ein bisschen mehr so angewandt, also wenn man sagt, ja, architektonisch was Besonderes zu sehen und so weiter, genau. Klar, okay. Da kann man hinfliegen, aber
Genau. Und es ist aber dann trotzdem schon öfter auch so, dass man Inland fliegt dann auch, oder?
Ja, genau.
Also, ja, weil es einfach zu weit ist.
Ja, ne? Und das ist auch die Idee, ich meine, auch bei den Straßen und so, man hat normalerweise auch Landstraße oder sowas 80 Kilometer pro Stunde Begrenzung.
Ja.
Deswegen war das eben mit der 26 Stunden für 1500 Kilometer von Porto Alegre nach Rio.
Ja.
Man fährt sehr viel Bus, aber eher in einem Umkreis, sagen wir so, bis 6-8 Stunden ist okay, das ist üblich, aber alles Weitere muss man dann fliegen.
Muss man dann fliegen, ja, das ist klar. Ja, also wir kommen dann später natürlich auch auf die Fußballmannschaften, die werden auch hin und her fliegen wahrscheinlich, wenn die da irgendwie in der Liga spielen.
Richtig, so. Genau, ja.
Okay, sehr gut. Jetzt gehen wir mal an den Strand, Philippe, muss das sein. Ne?
Ja.
Rio. Wahrscheinlich das schönste Strandlied überhaupt, ja, das also wirklich, das auch dann doch, also ich meine, das sind jetzt die zwei Lieder, die man noch kennen könnte, es gibt noch eins, die du ausgesucht hast, aber das ist natürlich wunderschön. Sagst du es an?
Ja, sage ich, Garota de Ipanema, Tom Jobim.
The Girl from Ipanema. Ich sogar schon mal eine Rätselfrage, gell? Diese Dame, die gibt es ja wirklich schaut immer noch gut aus. Man kann sich immer noch Fotos von ihr anschauen, schaut immer noch gut aus.
Ah, porque estou tão sozinho. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Dann erzähl doch noch mal kurz, worum geht's denn in dem Lied?
Naja, ich habe schon was von dem Mädchen erzählt. Genau, ja, richtig. Darum geht es, dass einfach so, dass das Leben am Strand und letztendlich über diese Wunder, über das wunderschöne Mädchen, das vorbeiläuft und wie hübsch und wie schön sie ist. Also viel mehr ist das nicht, aber es ist einfach so praktisch diese ja, Tom Jobim ist einer der Erfinder von der Bossa Nova. Das ist so praktisch das Rhythmus, was wir jetzt hören. Und der war natürlich auch international sehr erfolgreich. Ja. Der hat das auch natürlich, diese Lieder nicht nur auf Portugiesisch gesungen, sondern auch auf Englisch. Deswegen dann auch mal in den USA und so weiter und weltweit.
Genau.
Und das ist einfach so, ja, ein Lied, das ist romantisch, aber gleichzeitig, das bringt so gute Laune noch dazu. Ja. Man kann sich richtig vorstellen, wie man so spazieren geht bei 35, 40 Grad an Copacabana vorbei, am Strand, holt sich was zu trinken, schau mal, das hübsche Mädchen da vorbeiläuft. Es ist einfach so.
Warst du da schon?
Copacabana? Ja, da war ich auch. Copacabana, ist Ipanema so und ja. Also das ist natürlich touristisch, aber das ist schön, weil man hat natürlich in Rio direkt diese Kombination, das ist Meer, also Strand.
Ja.
Und Bergen direkt.
Ja,
und
genau.
Das macht das natürlich mit dem Zuckerhut und so weiter.
Ja, ja,
das
ist schon toll. Aus. Also das hast du alles gesehen auch, ne?
Das habe ich gesehen, ja. Genau, in Rio war ich da schon, also bei Rock in Rio, aber dann auch noch ein zweites Mal da gewesen, einfach so ein bisschen, ja, beim...
Um da so eine Idee zu haben von Rio, wie lang sollte man mal dort sein? Reicht da ein, zwei, drei Tage oder um tatsächlich das so ein bisschen danach sagen zu können, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Was würdest du empfehlen, wenn du jetzt sagst?
Ja, wahrscheinlich nicht ganz so ein, zwei Tage. Ich war tatsächlich jedes Mal nur 3 Tage dort gewesen.
Ja.
Deswegen, ich habe das, sagen wir so, die pflichttouristische Ziele gemacht, wie man das so macht. Klar, also Rio hat so eine Besonderheit, das ist so der Lebensstil. Das ist eben diese ein bisschen lockere und es ist anders als São Paulo. São Paulo ist nur mehr arbeiten, Rio ist mehr so diese lockere Umgang miteinander am Strand, nicht so viel so mit der Arbeit Sorgen zu machen, sondern ein bisschen mehr feiern, miteinander reden, ein bisschen am Abend zum Kneipe gehen, solche Dinge. Das spielt in Rio eine sehr große Rolle.
Okay, und da gibt's dann auch wirklich diese Viertel und Gegenden, wo du dann sagen kannst, da kannst du wirklich auch, da gibt's genug Kneipen und da ist
absolut. Ja. Gerade so also Copacabana, Ipanema und so weiter in diese Viertel, wo sehr viele Touristen dann natürlich auch unterwegs sind, da gibt's sehr viel. Wenn man sagt, nein, ich will was Authentisches sehen, richtig Rio, dann muss man ein bisschen sich entfernen von diesen Orten und da sind dann die Geheimtipps sozusagen, da muss man sich ein bisschen mehr auskennen oder jemanden kennen, der dort wohnt.
Okay.
Dann geht das.
Aber das lohnt sich.
Das lohnt sich, ja. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, also deswegen, vielleicht gibt es ja 1, 2, 3 Hörer, die sagen, wow, ich weiß noch nicht, wo ich im Sommer hinfahre. Oder machen wir doch mal Brasilien. Ja, wie lange fliegt man?
Ja, ich würde sagen 10 bis 12 Stunden so ungefähr. Je nachdem, wo man in Brasilien.
Ja, das ist ja klar, aber sagen wir mal Rio oder so.
Genau, Rio, São Paulo, 10 Stunden, 12 Stunden, das wäre so ungefähr von Frankfurt.
Du warst aber jetzt auch schon länger nicht mehr dort, gell?
Das stimmt, ich habe mal überlegt vorher, ich glaube, dass seit 2018 bin ich nicht mehr in Brasilien gewesen.
Okay.
Das ist schon 5 Jahre, das ist schon eine Ewigkeit, ne?
Ja, also, das ist eigentlich schon, ja gut, aber es war zwischendrin Corona und was weiß ich, was auch, braucht man gar nicht so wahnsinnig viel drüber reden, aber es war ein großes Thema in Brasilien, ne?
Ja, absolut. Also, dass mit der Situation wieder so gelaufen ist mit Corona, das war natürlich auch ein Punkt, wo ich sage, nee, Brasilien in diesem Zeitraum wollte ich nicht unbedingt fliegen,
das,
weil...
Klar. Ja, das war ganz schwierig, ne?
Das war schwierig, ja, absolut. Ja.
Okay. Absolut. Gut, schwierig war es vielleicht auch, kommen wir ja dann auch bald drauf, aber der nächste Song heißt Vai Passar. Was bedeutet denn das bitte? Und warum hat es auch eine Bedeutung, die du hier gemeint hast, in diesem Special mal ansprechen zu müssen?
Ja, also das ist ein Lied aus dem 70er, 80er, so ungefähr in Brasilien. Das war in der Zeit von der Militärdiktatur. die wir dort hatten. Und Vaipassar bedeutet, es wird vorbeigehen.
Ja.
Und das ist so eher ein, das ist ein Samba, deswegen habe ich auch genommen, weil Samba ist natürlich ein Rhythmus in Brasilien, das muss man hören und kennen.
Ja.
Und Chico Buarque, der Sänger, der da das Lied auch komponiert hat, der musste sogar Brasilien verlassen, weil natürlich Meinungsfreiheit und so weiter nicht gegeben war in der Zeit. Und deswegen, der hat dann natürlich auch im Ausland sehr viel, der hat lange in Paris gewohnt, in der Zeit von der Diktatur, und hat sehr viele Lieder geschrieben, weil das war eine Art, und letztendlich dann auch ja zu erzählen, wie die Lage in Brasilien ist. Man nutzt natürlich die Musik, um eben bestimmte Sachen zu erzählen, die man nicht unbedingt sagen darf. Ja. Und deswegen, viele von den Liedern sind auch ein bisschen versteckt, die sind zweideutig.
Ja.
Weil man durfte nicht so offen da sprechen, als er noch in Brasilien gelebt hat.
Ja.
Aber trotzdem, der wollte irgendwas erzählen. Und deswegen ist das Lied auch so eine, weil das Lied sagt, ja, es wird vorbeigehen, aber wenn man so hört, es geht nur darum, na ja, das ist Karneval jetzt. Und es wird ein Block von Menschen vorbeigehen.
Ja, ja, ja.
Aber okay. Was er meint, ist natürlich ja, was ganz
ja,
anderes.
Ja, klar. Also die Leute werden vorbeigehen, aber die Zeit wird auch vorbeigehen. Ne?
Genau,
ja, das muss man klug verpacken ändern. Und deswegen wunderbar. Wie? Chico?
Chico Buarque.
Chico Buarque. Vaipassar. Wunderbar. Und da ist das Samba.
Und das ist Samba, ja.
Passaram sambas imortais que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E dia...
Sehr schön. Also, der Samba, die Songs über die Politik, also das muss ich sagen, das ist in Deutschland, wenn es Songs über Politik gibt, dann sind die, also da haben die ganz anderen Charakter. So, also da kannst du wenig drauf tanzen. Also ich kenne eigentlich kaum Songs. Politische Songs, auf die man tanzen kann, nee, unwahrscheinlich. Das sind meistens dann so Liedermacher, die irgendwie ganz bedeutungsschwangere Songs dann bringen und so weiter. Der Grönemeyer hat es mal probiert und so, aber es ist schon schwierig. Aber Politik spielt schon in Brasilien eine Rolle. Also das kriegen wir auch in Deutschland mit, dass es nicht einfach ist dort.
Ja, ja, ganz, ganz besonders in den letzten Jahren natürlich. Ja. Also man muss das sehen auch, also man hat lange diese Zeit mit der, sagen wir so, Militärdiktatur, also bis zum Ende der 80er.
Ja.
Das heißt, diese neue Republik oder neue Demokratie, kann man sagen, seitdem ist relativ jung. Also wir sprechen dann über 40 Jahre gerade mal.
Ja.
Und da ist natürlich sehr viel passiert, auch in den letzten Jahren, was auch nicht unbedingt schön ist, wie man das so hier verfolgt hat. Ne?
Ja, okay. Und das zieht sich wohl so ein bisschen durch die Geschichte durch auch von Brasilien offensichtlich. Ja.
Genau, genau.
Also wir wollen es ja nicht zu sehr dann auf die Politik beschränken oder so, aber ist es dann auch so, dass die Stimmung dadurch schlecht wird, weil man sagt, ja, es klappt wieder nicht und die nächste Regierung ist auch nicht verlässlich oder ähnliches oder ja.
Ja, ja, durchaus. Das war so, was man auch erlebt hat. Man hat sehr viele Hoffnungen gehabt, damals, als Lula zum ersten Mal Präsident geworden ist.
Ja.
Hat man gesagt, okay, jetzt wird's anders und jetzt geht's voran. Und man hat's gesehen, naja, also das politische System in Brasilien ist nicht ganz sauber, würde ich so formulieren.
Okay.
Und das war eigentlich natürlich, als Bolsonaro dann auch gewählt wurde als Präsident, das war eine sehr große Frustration auch bei der Bevölkerung vorhanden, ja, weil man merkt, naja, egal wenn ich wähle, es ändert sich
nichts. Es ändert sich nichts.
Ja. Oder es wird schlimmer und so weiter. Und ja, das ist also das ist ein systemisches Problem, würde ich sagen, also von der Politik und auch mit der Korruption insgesamt.
Ja,
im Land.
Auch das ist tatsächlich was man dann in Deutschland schon weiß oder drüber hört. Korruption ist ein Thema, oder?
Ja, das ist ein ständiges Thema in Brasilien. Also das wird natürlich, ich meine, das geht schon los in den Kolonialzeiten, wo Brasilien ein Teil von Portugal war, weil an sich war Brasilien letztendlich mehr oder weniger, es wurde komplett ausgebeutet. Nicht komplett, aber großteils ausgebeutet, einfach von der Zeit in der 1500, 1600, 1700 so ungefähr, wo das war das Ziel, also eigentlich letztendlich Holz zu nehmen und Gold.
Ja.
Und da sind so praktisch da ist die Situation, da hat sich schon, das ist Schiff begonnen, kann man sagen, weil klar, dann hast du ein paar Leute, die vor Ort sind, die sich drum kümmern und diese Ausbeute letztendlich, und die haben ein bisschen mehr Macht als die andere und die wollen auch ein bisschen mehr von der Geld behalten für sich selber und so geht's natürlich 500 Jahre weiter.
Ja, also wir kommen jetzt auch auf die Polizei. Kann ein Grund sein dafür, dass Polizisten korrupt sind, dass sie einfach zu wenig Geld verdienen?
Ja. Das ist so das klassische Beispiel, würde ich sagen, in Südamerika, wo man hat das Bild von einem korrupten Polizist, der einfach dich stoppt und sagt, ja hier, dein Auto ist nicht ganz in Ordnung, was können wir da machen? Ne? Und ja, das gab es auch natürlich auch in Brasilien. Und das war eigentlich so eher harmlos, also diese Geschichte.
Ja.
Viel problematisch ist natürlich da, weil es gibt ein gewisses Gewaltpotenzial, würde ich sagen, in ärmere Viertel oder auch in andere Bereiche, wo man sagt, ja, da gibt's natürlich dann auch mal Drogendealer, Drogenbaronen und so weiter und so fort. Und da kommt ständig zu diesem bisschen so Kampf zwischen Polizei und eben Verbrecher.
Ja.
Und für die Polizei natürlich, der wird dann mit der Zeit natürlich auch gewaltbereit. Ja. Weil das einfach, weil die sehen so viele Sachen, was das passiert, dass sie sagen, das steigt einfach auf beide Seiten.
Ja.
Und irgendwann hat man das Problem, dass diese Gewalt sich entlädt dann auch bei bestimmten Schichten von der Bevölkerung, die eigentlich gar nichts falsch gemacht haben.
Ja, okay. Ja.
Und dann ist das immer so praktisch diese Sachen, okay, die Polizei ist da, uns zu schützen, aber letztendlich bei bestimmten Einsätzen oder sowas geht das komplett schief.
Ja.
Und deswegen gibt es auch natürlich da in Brasilien über die Polizei unterschiedliche Meinungen. Also klar, ich finde, die machen eine gute Arbeit, weil die Bedingungen, die sind echt krass.
Ja.
Also sind einerseits sehr schlecht bezahlt.
Ja.
Andererseits, was die da jeden Tag erleben, möchte ich nicht.
Ja.
Deswegen, ich habe großes Respekt für was geleistet wird von denen. Aber es gibt immer was da auch nicht so rund läuft.
Okay, deswegen ein Song drüber, ne?
Genau.
Also, ich meine, da gibt es natürlich, auch in Deutschland gibt es Songs über die Polizei. Ja. Aber hier, wie spreche ich es aus? Polizia?
Polícia.
Polícia, Entschuldigung.
Polícia.
Titãs.
Titãs.
Titãs,
ja. Also ja, genau. Das kriegen wir noch heute hin.
Nein, Philipp, wir machen es ganz einfach. Was soll ich da überhaupt anfangen? Du wirst jeden Song ansagen, weil alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also, okay, dann hören wir da mal rein. Und das ist jetzt ein bisschen hier Punkrock.
Ja.
Dizem pra você responder.
So, der Punkrock war offensichtlich in Brasilien auch ein großes Ding eine Zeit lang, wahrscheinlich nicht mehr so jetzt. Ne?
Nein, das war so eher aus dem 80er. Ich glaube, ja. Das Lied ist von 84, 86, sowas in der Großordnung, ja.
Aber das ist ein klassischer Punk, ne? Also genau. Okay. Ja, also durchaus problematisch die ganze Geschichte. Das ist, glaube ich, haben wir ja schon gesagt, selbst wenn es uns nur am Rande bekannt ist, aber das verbindet man natürlich leider auch ein bisschen mit Brasilien. Jetzt reden wir mal ein bisschen über deine Herkunft. Also du wo kommst denn du her ursprünglich aus Brasilien und wie stelle ich mir das dort vor, wo du herkommst?
Ja, sehr gerne. Also geboren bin ich in Caxias do Sul.
Okay.
Das ist für Brasilien eine relativ kleine Stadt mit 400.000 Einwohnern.
Ja.
Und ja, es liegt dann in Südbrasilien, ein bisschen so an den Bergen. Bei uns sind die Bergen so um die 800 Meter, 900 Meter hoch. Und das Ganze ist so, das Bundesland heißt Rio Grande do Sul. Okay. Das ist so praktisch ganz unten in Brasilien, da komme ich her. In Caxias do Sul bin ich aufgewachsen. Und in Porto Alegre, das ist so ungefähr 2 Stunden von Caxias do Sul entfernt, in Porto Alegre habe ich dann studiert.
Okay, und jetzt sollte man das ja vielleicht auch mal erklären. Du heißt Felipe Wolf Fabris.
Richtig.
Wie ergibt sich dieser Name?
So typisch brasilianisch, ne? Ja, das ist so ganz üblich in Südbrasilien, weil Südbrasilien, das war bis 1850, es war nicht viel los. Also das heißt, man nennt das diese Region die Pampa.
Ja.
Also genau wie in Argentinien, Nordargentinien, Südbrasilien, das ist die Pampa. Und es war nicht viel los und Brasilien hatte Angst, dass Argentinien, sagen wir so, profitieren könnten und diese Eck praktisch übernehmen wurde.
Ah, okay.
Und dann hat die Regierung in Brasilien gesagt, naja, wir müssen was tun. Wir müssen Leute dort haben, die dann eben die Grenze schützen sollen und Städte aufbauen sollten. Und so wurde es letztendlich angeboten auch an die Deutsche und Italiener besonders in 1870, 1890. Das sind diese große Auswanderungswelle aus Europa nach Südbrasilien. Und es wurde angeboten, jede Familie, die in Brasilien ankommen sollte, kriegt ein Grundstück, kann dort was aufbauen, eigenes Haus, was pflanzen, also Landwirtschaft, was machen, was will. Und das war so die Motivation, diese Leute dann zu holen und diese Region auch zu besiedeln. Und das ist eben genauso. Wolf ist Familienname von meiner Mutter.
Ja.
Das ist so die deutsche Familie.
Deutsche Familie.
Fabris von meinem Vater. Das ist so von der italienischen Seite sozusagen.
Ja.
Und das ist ganz normal in Südbrasilien. Und okay. Man hat so praktisch ein bisschen vom, also wie gesagt, das sind so praktisch ein bisschen diese Bergen auch mit 800, 900 Meter. Deswegen das Wetter ist auch, ja, ein bisschen Europäer kann man auch fast sagen, vielleicht nicht so kalt wie in Selb, aber man hat schon die 0 Grad, man schneit schon einmal im Jahr und solche Dinge erlebt man schon und auch von der Architektur. Also man hat immer noch bestimmte kleine Dörfer oder kleine Städte in Südbrasilien, wo das immer noch ein Dialekt, also deutscher Dialekt gesprochen wird zum Beispiel und es ist ganz interessant.
Das ist ja, die sprechen deutschen Dialekt.
Ja, ja, aber Deutsch wie vor 150 Jahren, muss man sehen, mit ein paar brasilianische oder portugiesische Wörter noch dazu. Es ist eine sehr interessante Mischung, aber die sagen Sachen wie zum Beispiel Luftschiff anstatt vom Flugzeug.
Ja.
Weil damals gab es kein, das Wort Flugzeug gab es gar nicht.
Gab es noch nicht,
Als die ausgewandert sind und deswegen ist das so geblieben.
Ja, ja, so wie die Zeppelin.
Es gibt zum Beispiel in Südbrasilien die Stadt Blumenau. Und das ist die, das zweite größte Oktoberfest der Welt.
Tatsächlich.
Tatsächlich, ja. Hinter München.
Aber da war es noch nicht, oder?
Doch, da war ich auch.
Echt?
Ja.
Wie stelle ich mir das dann vor?
Also es wurde tatsächlich von der Musik ein bisschen gespielt, wie die traditionelle Musik hier in Deutschland. So ein bisschen mit der Akkordeon und so weiter auch. Da gibt es Bier, aber natürlich das Bier in Brasilien, die wird immer eiskalt serviert. Deswegen die Kühlschränke, die sind bei minus 4 Grad für Bier. Weil bei dieser Temperatur schmeckt sowieso nach nichts und das ist auch gut so. Ne? Ja, das ist kein vergleichbares Produkt wie das Bier in Deutschland. Okay. Absolut. Aber
überhaupt, trinkt man Bier in Brasilien?
Ja, schon. Ja, also ich würde sagen, also in Südbrasilien trinken wir auch Wein oft, weil, also besonders aus Nordargentinien, die haben auch gute Weine und oder Chile.
Ja.
Das kriegen wir dort. Auch in Brasilien gibt es natürlich ein bisschen Weinberge oder sowas in Südbrasilien, aber ansonsten ist Bier, würde ich sagen, Nummer eins. Oder vielleicht Nummer eins wäre Caipirinha vielleicht sogar dazu, ne? Am Strand und so weiter, Sommer.
Ja.
Ja, aber das wird so. Und klar, man trinkt dann natürlich in Brasilien auch sehr, also nicht alkoholische Getränke, eher Säfte oder so, weil ja, es wächst alles in Brasilien, ne? Das ist der Vorteil, alles frisch, Obst und so.
Ja.
Ja, das ist
die Mangos.
Die Mangos, Papayas und so weiter, ja.
Und die schmecken da schon nochmal anders, oder?
Auch ganz anders.
ja, ich denke mir das manchmal, wenn so eine müde Mango dir hier kaufst, und sagst, oh, okay. Ja. Ja, also ich kenne es noch aus Portugal, da haben die schon anders geschmeckt. Ja, aber die wurden natürlich aus Brasilien importiert, aber ich glaube, da gibt es irgendwelche Connections, wo die guten Mangos hinkommen und die anderen
genau, so geschickt ist das.
Werden. Ne? Das ist schon so, oder?
Ja, das ist so. Das ist so. Ja. Ich meine, sind die Transportwege natürlich da.
Ja, das ist schon klar.
Kann nicht so gut schmecken wie
nein, dort. Das ist ja klar. Ja, und dann kommt natürlich hinzu, dass es dort sowieso nochmal ganz anders ist, wenn du
merkst. Ja, genau.
Schon klar.
Genau.
Okay. Ja. Gut, da reden wir mal über alte Fotos. Velhas Fotos.
Ja, das war sehr gut. Du wirst immer besser.
Ja. Ich gebe mir Mühe. Ja. Von Tequila Baby, das kann ich aussprechen.
Das kannst du auch, ja. Ja, das ist eine Band aus Porto Alegre.
Ja.
Und das höre ich auch gerne, weil, ja, das ist bei den Konzerten von denen, da war ich oft. Das sind so, ja, einfach die Erinnerungen, die kommen wieder mal, wenn ich die Lieder von Tequila Baby oder andere Bänder aus Porto Alegre höre.
Sehr schön. Deswegen. Ao vivo, live. Man merkt schon, der Philipp ist ein bisschen mehr in dieser Rockrichtung unterwegs, was sehr schön ist. Weil wir ja aus deiner Gegend verschiedene Sachen spielen wollen, spielen wir jetzt auch noch was Traditionelles. Was ist denn die traditionelle Musik bei euch?
Ja, das ist was ganz anderes als Rock, als wir bisher gehört haben.
Ja.
Und das ist auch durch diesen Einfluss letztendlich aus Europa mit sehr vielen Akkordeon auch. Das wird gespielt. Das ist so diese Tradition in Südbrasilien, wo man auch Mate-Tee trinkt. Zum Beispiel, wenn man sehr viel Fleisch isst, auch bei der Churrasco, wie man nennt, also diese Rodizios und so weiter, das ist wirklich traditionell aus Südbrasilien, weil das war die Pampa, das heißt, man hat sehr viele Rindfleisch. Also, als ich ein Kind war in Brasilien, vegetarisch, war das eben diejenige, die da eigentlich nur Fisch und Hähnchen gegessen haben. Die normal, die nicht vegetarisch waren, die Rindfleisch gegessen haben.
Ja,
und Schwein, da gab es nur zum Silvester.
Ja, aber das ist tatsächlich, also das hat sich offensichtlich übertragen, auf Portugal auch und so. Also vegetarisch höchst selten. Ja. Und ich habe da immer mal Schüler gefragt, wenn man dann mal drüber redet in Ethik und Moralvorstellungen und was weiß ich alles. Und dann ging es immer darum, ist jemand Vegetarier, wobei ich ja keinen dazu erziehen wollte oder so. Aber dann haben die gesagt, ich habe es mal probiert 2 Wochen und dann sind mir die Haare ausgefallen und so. Also das ist also wirklich, das sind also ganz viele so Vorurteile dann, wenn du kein Fleisch isst, dann geht es dir schlecht oder irgend sowas. Ja, also ja, ist schon so, oder? Also,
ja, ich meine, das war so in der 90er natürlich. Ja, also das natürlich. Hat sich dann auch geändert in Brasilien mit der Zeit und so weiter. Aber wie gesagt, von meiner Kindheit, meine Jugend, das war genauso. Das
schon, ne? Also ja, Fleisch gehört dazu.
Ganz normal,
ja. Genau. Da hören wir da mal rein und dann reden wir sowieso mal über das Essen dann, weil es ist natürlich ganz wichtig. Ja? Also bitte, wie heißt das Lied und wie heißt der Typ?
Ja. Also das Lied heißt Canto Alegretense.
Ja,
also das Lied vom Alegretense, also Porto Alegre, Alegretense, na, das ist dieser Zusammenhang, vom Joca Martins.
Sehr gut.
Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração, cruzarás pela estrada algum continente e ouvirás toque de gaita e de violão.
Wie immer gibt es natürlich eine Spotify-Liste, Leute, und ihr könnt euch all diese Songs dann in Gänze anhören. So, Felipe, Essen, brasilianisches Essen.
Ja.
Was fällt einem da als erstes ein? Also diese, was du schon gesagt hast, diese Rodízios.
Diese Rodízio mit All You Can Eat, mit Rindfleisch, das ist so.
Erklär mal bitte, wie das ist. Also ich habe es zweimal in Portugal erlebt, 2-3 Mal und das war schon toll. Wie läuft sowas ab?
Ja, genau. Also das ist diese Churrasco, diese Barbecue, diese Grill in Brasilien. Das ist sehr traditionell und das ist ein bisschen anders, weil man hat nicht zum Beispiel einen Grill, sondern man hat ein offenes Feuer und man hat einen Spieß und dann kommt so ein Stück Fleisch in diesen Spieß, normalerweise zwischen 1-2 Kilo pro Stück letztendlich. Ne? Und dann kommt das übers Feuer und dann lässt man vielleicht eine Stunde, man dreht immer wieder und das ist so praktisch sehr gesellig auch. Das heißt, man trifft sich mit Freunden, trinkt was zusammen, wartet, bis das Fleisch fertig ist und danach wird es einfach geschnitten und in Restaurants, das ist so, dass die bringen immer wieder.
Ja.
Und dann gibt es, weiß nicht, vom Rindfleisch natürlich alle die unterschiedlichen Stücke, 10 unterschiedlich und dann die bringen immer hintereinander, sagst du, ach ja, und möchtest du ein Stück davon oder ein Stück davon? Dann, man isst, bis man nicht mehr kann.
Ja, also da war es auch so, wo ich da mal war, die sind dann immer gekommen und haben einem das frisch dann von diesem Spieß runtergeschnitten und das war natürlich schon toll. Also ja, das hat schon was.
Das Fleisch schmeckt auch gut.
Ja, schmeckt schon sehr gut.
Ja, genau.
Und Beilagen, so, was isst man da so ein bisschen dazu?
Was auch in Brasilien sehr typisch ist, ist die Feijoada.
Ja.
Das ist Nationalgericht.
Ja,
das ist so praktisch, das sind die schwarzen Bohnen.
Ja.
Also nicht wie die roten, so aus Mexiko oder so, also sind wirklich schwarz. Und das macht man so als Eintopf letztendlich. Man muss ja lang kochen. Normalerweise auch mit Schweinefleisch dazu. Das war eigentlich ursprünglich ein Essen von den Sklaven in Nordostbrasilien.
Ja.
Die hatten nicht anders zu essen und haben die Reste letztendlich von Schwein bekommen, von so einfach zu überleben und haben dann letztendlich mit den schwarzen Bohnen gekocht und gegessen und das ist natürlich als Nationalgericht in Brasilien geblieben. In der Zeit von der Uni an der Mensa, das habe ich jeden Tag Reis mit schwarzen Bohnen gegessen. Und das war als Student, das war toll, aber du isst das und du bist bis zum Abend satt.
Ja, ja, das ist klar, das hält.
Das hält.
Und dann gibt's doch, bitte hilf mir mal, das gibt doch dieses, das ist so schaut aus wie Grieß, ist aber...
Farofa?
Ja.
Farofa. Was ist das? Oh, Farofa ist Maniokmehl.
Ja.
Ein bisschen mit Fett angebraten.
Genau.
Und ja, das ist als Beilage vom Rindfleisch, vom Churrasco wird das gegessen.
Genau. Ganz und das genau wird gegessen. Und das ist aber auch eine Sache, die wahnsinnig satt macht dann dadurch. Ne?
Ja, weil also,
wenn du Fett hat. Und
genau. Dann, ja, genau. Also Fett mit Maniokmehl noch dazu und dann,
ja. Ja, ja, genau. Schmeckt aber gut. Also schmeckt wirklich sehr gut. Hat er diesen Fleischgeschmack dann auch schon irgendwo. Ne?
Ja, genau. Ja, genau. Ein bisschen geräuchert und so.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Was trinkt man? Also hast du schon gesagt, Caipirinha. Ja, aber du kannst ja nicht nur Caipirinha trinken, oder? Und Säfte. Nee,
wie gesagt, ja, genau, Säfte. Aber und so ist da, wie gesagt, also es gibt ja natürlich saukaltes Bier.
Saukaltes Bier. Das ist spitze. Das ist ein wahnsinniges Qualitätsmerkmal. Saukalt. Ja, mei, aber es ist so. Ne? Ja, wunderbar. Also, aber es lohnt sich schon auch, das mal auszuprobieren. Ne? Das, die brasilianische Küche. Das
ja, sonst, das oder? Ist wirklich zu empfehlen. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich von Region zu Region. Also in Nordostbrasilien, das wird sehr scharf gegessen auch.
Ah, tatsächlich.
Ja, ja, genau. Okay. Also in Südbrasilien nicht. Das ist dann eher in Südbrasilien, was wir oft haben auch, sind ein bisschen so aus dem Einfluss aus Italien. Natürlich,
genau, viele Italiener. Genau, was hast du
ja
gesagt?
Ja, ja. Genau, das heißt so Polenta oder Hähnchen, gegrilltes Hähnchen und so weiter, das wird sehr oft gegessen auch. Ah, okay. Auch in meiner Heimatstadt, also Polenta war auch Beilage Nummer 1, kann man sagen, ja.
Ja. Ja, ist eigentlich auch ganz einfach und macht halt satt. Und das ist, glaube ich, da kommt es ja traditionell her, wenn man vielleicht nicht so viel hatte oder so, aber das hast du und, du bist dann, wie du es gesagt hast, als Student dann auch, du bist dann satt einfach
für die genau. Zeit. Und Mais halt wächst natürlich sehr gut in Brasilien und von daher hat man ja genug dafür.
Sehr schön. So, und jetzt kommt dann das nächste Thema, was natürlich jeder mit Brasilien verbindet, ist Fußball. Das ist logisch, ja.
Ja.
Hören wir erst was an von Rapa.
Eu quero ver gol.
Das heißt?
Ich will Tore sehen.
Ich will Tore sehen, genau. Kommt erst diese Radio-Ansage, ne?
Genau.
Das wir auch kennen.
Ja. Oh.
Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto e então tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia Copacabana é o bonde ideal, no ponto final, o rico é total. Pula pela janela, pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar, porque eu quero.
Ja, ich will Tore sehen. Was wir eigentlich normalerweise schon sehen. Ich wundere mich eigentlich jedes Mal, wenn Brasilien nicht Weltmeister wird, weil eigentlich haben sie immer die besten Spieler. Ja? Warum klappt es so selten?
Ja, das ist, also man sieht schon, dass also Brasilien spielt nicht unbedingt so wirklich sehr taktisch klug oder wirklich... Ja, das ist, jedes spielt für sich mehr oder weniger, das kennt man dann auch aus dem brasilianischen Spiel und das ist sehr spontan, würde ich sagen, und ein bisschen improvisiert, das ist einfach von der Kultur, also die Brasilianer sind einfach so und die laufen auch nicht so gern, klar, es gibt ein paar Spiele, die das machen, aber wenn man so die ganze Mannschaft betrachtet, ist ja so, also die spielen schön, aber nicht unbedingt effizient oder effektiv.
Ja. Und das wird immer ihnen zum Verhängnis, ja, nicht immer. Also, sie werden sind ja oft Weltmeister geworden, aber trotzdem wundert man sich dann manchmal schon, weil man sieht, was für irres Potenzial da ist und trotzdem reicht es oft nicht. Also bei der letzten WM hat es wieder nicht gereicht.
Nee, hat es nicht wieder gereicht.
Man sieht sich die ersten Spiele an und denkt, wow, oh, das ist Fußball, der ist einfach ganz anders als überall. Ja?
Ja.
Und da redet man jetzt nicht wie von bei Argentinien, da hast du Messi und hast noch zwei, drei andere Leute oder so, aber bei Brasilien hat man immer das Gefühl, die sind irgendwie alle top. Ja,
das Interessante ist, es läuft ein bisschen anders, auch die Vorbereitung von den Spielern letztendlich, das ist anders. Also hier zum Beispiel in Europa oder in Deutschland, das ist hier organisiert, die fangen an mit 7, 8 Jahre letztendlich in einem Verein und werden dann wirklich so getrimmt, vorbereitet und so weiter. In Brasilien ist es ein bisschen anders, also die lernen eher Fußball zu spielen an der Straße, also das ist einfach draußen, das ist keine Schule, sondern man hört noch dazu ein bisschen Samba, dann kommt so ein bisschen Rhythmus dazu und das ist alles so deutlich entspannter und natürlich für die Kreativität der Spieler ist natürlich sehr gut, weil die können das ganz anders reagieren, weil die sind nicht getrimmt, in nur eine Situation zu reagieren, sondern die sind bereit für solche Sachen. Aber, wie gesagt, die Taktik und so weiter leidet darunter. Oder eben diese technische Zusammenarbeit von den Spielern in einer Mannschaft.
Ja, okay. Was sagen wir zu CTU?
Ich habe die Frage gewartet.
Erwartet, oder? Du hast erwartet.
Ja, das war nur eine Frage der Zeit. Katastrophe, diese 7-1 in Rio, ne?
Ja.
Oder war das in Rio? Ja, das war in Rio oder war das in Belo Horizonte? Das weiß ich nicht mehr. Aber
das weiß ich auch
nicht. Ich versuche zu vergessen.
Ja, das war für mich unwirklich. Also ich muss nochmal sagen, das war Weltmeisterschaft 2014 und die Deutschen haben tatsächlich 7-1 in Brasilien gegen Brasilien gewonnen. Ich habe das Spiel gesehen und zuvor hatte ich gedacht, oh Gott, gegen Brasilien, oh, das wird wahrscheinlich nichts. Und dann haben die, also wirklich, es war glaube ich auch so, dass die deutschen Spieler irgendwann gar nicht mehr jubeln konnten, weil das einfach schon fast beschämend war, aber jeder hat sich gewundert, dass sowas passieren konnte aber die, da sind sie taktisch einfach vollkommen überlaufen worden.
Und die Brasilianer, die sind natürlich sehr emotional auch, insgesamt als Bevölkerung, als Menschen, die Emotion spielt eine sehr große Rolle und das ist natürlich dabei so eine Situation, die waren unter Druck, weil die haben in Brasilien gespielt, die müssten gewinnen. Und dann geht's alles schief natürlich, dass diese gleich nach, weiß nicht, einer Viertelstunde 3-0 oder sowas, dann ist zusammengebrochen und da sind diese Emotionen
dann
einfach,
ist dann vorbei.
Das ist vorbei.
Okay. Jetzt kommen wir mal zum Positiven, was aber auch schon wieder ein bisschen traurig ist, weil der allergrößte Held des brasilianischen Fußballs, nämlich Pelé, vor kurzem gestorben ist. Aber welche Rolle spielt Pelé für dieses Land?
Also der ist natürlich unglaublich wichtig, weil das war letztendlich der war sehr erfolgreich als Spieler. Der hat natürlich sehr viele Titel, also WM-Titel dann nach Hause gebracht. Der war auch ein Vorbild, dass man durch Fußball aus einer schwierigen Situation rauskommen konnte. Das heißt, da diese Situation, wo man sagt, man ist geboren in einem Elendviertel und man hat eigentlich keine Perspektive in der Regel, das hat er gezeigt, das geht anders. Ja. Dass durch Fußball hat man eine Chance, wirklich erfolgreich und reich zu werden.
Ja.
Und das war natürlich für eine ganze Generation, also für mehrere Generationen natürlich wirklich so eine Ausnahmetalent auch natürlich beim Spiel. Aber natürlich dieser Aspekt gesellschaftlich betrachtet war er natürlich sehr wichtig auch. Er war auch Minister zum Beispiel in Brasilien danach und so weiter.
Was wir, glaube ich, alle bewundern an ihm, ist, dass er trotzdem irgendwie normal geblieben ist. Es ist jetzt nicht wie Maradona, der dann mit Drogen angefangen hat und das sein Geld verzockt hat und was weiß ich alles. Also man hatte immer das Gefühl, dass Pelé normaler Typ geblieben ist.
Er war wirklich, also auch in der Nationalmannschaft, wo er, sagen wir so, der größte Spieler war.
Ja.
Aber der war richtig immer so Bescheid und immer bei den Tränen und so weiter, war der Erste, der auf dem Feld war und der Letzte, der wieder verlassen hat. Also der hat richtig gearbeitet auch.
Diszipliniert und so weiter.
Diszipliniert und gezeigt. Also ich habe eine schöne Geschichte auch gehört. Also das war in 1970, glaube ich. Die haben einen ganz miesen Hotel gekriegt bei der WM in Mexiko. Und die anderen Spieler, die haben gesagt, naja, der Pelé hat nie eine Beschwerde gesagt diesbezüglich. Ja. Und dann haben die anderen Spieler gesagt, naja, wenn die Pelé nichts sagen, dann können wir das auch
nicht. Können wir auch nichts sagen.
Nee. Ja, und ja, die sind Meister geworden.
Ja,
das ist wirklich
so.
Dann,
genau.
Der hat wirklich die Mannschaft durch sein Vorbild maßgeblich.
Ja. Der König, ne?
Urey. Der König, Urey. Urey Pelé.
Ja, sehr schön. Also deswegen, das ist schon... Weil, also dieses 7-1, ja, okay, das war jetzt eine Ausnahme, aber sonst sagt man einfach, es ist einfach wunderbar, denen zuzuschauen, ja. Also das ist ja, also wirklich, wenn man einfach nur Fußballfan ist und jetzt nicht auf der Seite irgendeiner Nation oder Mannschaft oder irgend sowas ist, das ist immer der schönste Fußball, der in Brasilien gespielt wird, ja. Und das kommt wahrscheinlich auch schon daher. Das ist einfach so Volkssport, Draußenspiel-Ding ist, Straßending auch ist, oder?
Ja, genau. Also jeder mag Fußball, also nicht jeder, aber sagen wir so deutlich mehr hier. Also ich würde sagen, 99% der Leute, die sprechen über Fußball, die gucken Fußball und ja, man lebt das einfach. Ne?
Ja, und wie ist das mit den Legionären, also den Typen, die aus Brasilien jetzt in Europa oder irgend sowas spielen, werden die auch besonders beobachtet oder ist das mittlerweile so normal, dass man sagt, ja, okay, nichts Besonderes mehr?
Nee, die werden dann auch natürlich, also jeder Fußballspieler wird das immer, ja, ist immer präsent in der Media schon. Oder bei Karneval oder sowas, man sieht immer wieder und klar, als ich ein Kind war zum Beispiel, da konnte man keine Champions League oder sowas im Fernsehen sehen in Brasilien, logischerweise. Jetzt inzwischen ist das schon möglich, deswegen kriegt man schon ein bisschen mehr von den brasilianischen Spielern, die auch hier in Europa spielen, kriegt man deutlich mehr als früher.
Okay.
Aber ja, klar, das sind immer die Superstars, ne? Da spricht man über Ronaldo, Ronaldinho und.
Ja. So. Was sind die anderen Sportarten? Also Fußball ist Nummer eins. Was sind noch so wichtige Sportarten in Brasilien?
Also Volleyball
ist
auch wichtig. Ja. Also ich würde sagen, also Volleyball, Basketball, Handball, das sind auch die drei. Das sind so was wir auch in der Schule immer gemacht haben.
Okay.
Das heißt, man hat immer 2 Monate Fußball gespielt, 2 Monate Basketball, 2 Monate Handball, 2 Monate Volleyball.
Sehr gut.
Ja.
Kein Bodenturm.
Nein.
Das ist sehr schön. Okay, gut. Ja, da hören wir noch was an über dieses Land. Ach, bitte sagst du an. Capital Inicial,
que país é esse?
Bedeutet?
Was ist das für ein Land?
Ja, was für ein Land ist das? Und jetzt muss ich dich das natürlich fragen, Felipe, ich meine, du bist Brasilianer, aber du hast dich entschieden, dieses Land zu verlassen.
Warum? Ja, und habe auch nicht vor, zurückzukehren,
sagen wir so. Ja, das kann man jetzt auch sagen, ne? Also du bist jetzt hier heimisch, ne? Und gründest Familie und so weiter. Also das ist schon, was waren die wesentlichen Beweggründe dafür zu sagen, ich verlasse dieses Land und versuche es woanders?
Ja, ich meine, um Urlaub zu machen, ist Brasilien natürlich wunderschön. Ein paar Wochen dort zu verbringen, zum Beispiel besonders, weil nicht, wenn das hier kalt und dunkel ist, dann fliegt man nach Brasilien, dann ist das Sommer, 30 Grad. Es ist was Tolles. Und man hat natürlich da eben diese Offenheit von der Bevölkerung und so weiter, dass das ja, man spürt diese Wärme dort. Und das ist die schöne Seite. Die unschöne Seite ist natürlich die gesamte soziale Probleme, Unruhe, Sicherheitsmangel und so weiter. Es ist nicht einfach, in Brasilien zu leben. Also das ist ganz klar, man muss mehr oder weniger, wie man das sagt, man muss für alles zweimal zahlen in Brasilien. Das heißt, man hat die Steuer, also hier in Deutschland zahle ich gerne meine Steuer, weil ich weiß, da kommt was zurück. Ne? Das heißt, man hat gute Schulen, man hat gute Lehrer natürlich, man hat auch Zugang zu Gesundheitssystem und. In Brasilien, man zahlt einerseits die Steuer, genauso viel wie hier. Allerdings, wenn man das tatsächlich einen Arzt sehen möchte, muss man alles privat noch zusätzlich zahlen. Okay. Oder wenn man die Kinder zu einer Schule schicken möchte, braucht man noch eine Privatschule. Und deswegen, es ist nicht einfach dort, sagen wir so, gut zu leben. Also man muss da sehr viel Abstriche machen. Und ganz besonders war es natürlich dieser Aspekt von der Sicherheitslage natürlich. Also ich hatte Sachen in Brasilien erlebt, weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Zeit, dann erzähl ich mal was. da gab es eine Geschichte, ich war mit meinem Bruder unterwegs, auch in Caxias do Sul, in meiner Heimatstadt, also nicht besonders groß, wie gesagt, mit 400.000, eine relativ ruhige Stadt. Wir waren unterwegs, das war Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, stoppen wir an der Ampel, das war rot. Da stoppt neben uns ein Auto, zwei Paaren, also zwei Männer, zwei Frauen drin, und die haben das ein bisschen Bier getrunken, haben dann gesagt, ach ja, wollte die auch ein bisschen Bier und so, haben die Frauen gefragt. Da habe ich gesagt, nee, danke, nein, habe ich mit meinem Bruder weiter unterhalten, und dann plötzlich gucke ich auf die Seite und diese zwei Männer, die haben einfach zwei Waffen rausgezogen und in Richtung meiner Kopf gezielt. Und da ist etwas, wo ich sage, boah, was macht man da, ne? Warum passiert denn sowas? Und du weißt das eigentlich für die beiden Typen, ob die das abdrucken oder nicht, die spielt für die keine Rolle. Und du weißt, das kann tatsächlich dein Leben einfach so enden. Und du hast nichts unter Kontrolle. Und deswegen das ist letztendlich diese falsche Sicherheit, was sie sagen. Also man hat keine 100% Sicherheit, egal ob man das in Deutschland ist oder in Brasilien.
Das ist schon klar.
Aber diese Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert in Brasilien, ist deutlich größer als hier.
Ist höher, Und deswegen entschließt man sich vielleicht.
Und das ist einfach so, klar, das sind so alle diese Sachen, die eine Rolle spielen. Und nochmal, die berufliche Perspektiven, die sind natürlich hier in Deutschland deutlich besser als in Brasilien. Das ist klar. Das war die Motivation auch für die Promotion, nach Deutschland zu kommen, und anschließend, wie gesagt, also ich fühle mich wohl hier. Ich habe da auch 2 Jahre in Düsseldorf gearbeitet, gelebt. Da war nicht so schön, finde ich, also wie hier in Oberfranken. Also hier ist irgendwie, komme ich besser zurecht insgesamt.
Ist ja schön Leute. Hier.
Ja.
Ist ja schön, dass du hier bist.
Ja.
Wunderbar. Dann machen wir doch einen vorletzten Song noch von Banda Eva.
Oh ja, Banda Eva.
Wie spreche ich den aus? Wie sprichst du den aus?
Also Banda Eva, das war schon sehr gut. Das Lied heißt Chick Chick Tack.
Chick Chick Tack. Das kennt man. Singt ihr auch mehr als wir? Also ihr Brasilianer, singen die mehr als
singen die schon?
Ja, schon. Ich habe das ja geliebt an der Schule. Wie viel da gesungen wurde.
Ja, man singt mehr und man tanzt mehr auch, ne?
Ja, also getanzt haben sie jetzt nicht bei mir, aber es war wirklich so, du hast irgendwie ein Lied, was man ja so macht im Unterricht, man spielst mal ein Lied vor, alle singen mit irgendwie. Ja, und das ist schon... Ja. Worum geht's da?
Uff, nicht viel. Ja, das ist ein Sommerhit, weißt du, das war Ende der 90er. Das geht nur darum, wir hören mal die Trommel, wie das gespielt wird und das Herz erfreut sich über diese Trommel und viel mehr ist das nicht. Ja. Und das Herz macht tschicki 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 tack.
Das Herz macht das, alles klar. Ja. Okay, aber kann man sagen, dass einige dieser auch positiven Vorurteile, dass die schon stimmen, ja? Man tanzt gern, man spielt gern Fußball, man genießt das Leben, man ist gern in der Sonne, solche Sachen.
Ja, es ist deutlich entspannter. Also das Leben insgesamt, also praktisch wie man das lebt, also es muss nicht alles durchorganisiert sein, sondern das ist ein bisschen dieser Raum zur Kreativität, kann man sagen, oder zur Improvisation, ist immer da und man genießt das auch und das ist etwas, was Schönes und ja, man hat das einfach in Brasilien, ja.
Das ist schön. Deswegen sollte man mal hinfahren, also ich will da auch unbedingt hin, aber Felipe, das war jetzt der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Rätselfrage!
Ja, sehr gut. Jetzt muss ich erstmal mich bedanken bei den Leuten, die die Rätselfrage vom letzten Mal beantwortet haben, nämlich der Manuel, der Axel, der mich und der Norbert wieder mal. Sehr schön, freut mich natürlich sehr. Tja, und ich glaube, zum ersten Mal ist der Matthias 1 nicht am Start, aber das passiert mal, ist ja nicht schlimm. Okay, es ging um Ska und es ging um die Band The Specials und es ging um das Debütalbum, das war der erste Teil der Frage, warum ist es später nochmal zum Hit geworden oder hat sich nochmal gut verkauft? Das war ganz einfach so, die Plattenfirma hat den Preis gesenkt auf 2,99 £ und dann ist das Album nochmal in die Charts eingestiegen, nämlich auf Platz 22. Das war der erste Teil. Der zweite Teil war wirklich sehr traurig, muss man sagen. Der Terry Hall, der vor kurzer Zeit gestorben ist, der wurde tatsächlich von einem pädophilen Ring entführt und unter Drogen gesetzt. Und es hat ihn natürlich, das war mit 12 Jahren, ja, und mit 14 verließ er die Schule und litt dann an Depressionen und ist, wie gesagt, vor 3 Monaten verstorben. Ganz schlimme Geschichte. Das war der zweite Teil. Und der dritte Teil, der Bassist Horace Panther, der ist nicht nur Bassist, sondern er malt gerne, vor allem auch Gebäude, amerikanische Gebäude und japanische Automaten und ist damit sehr erfolgreich und verkauft diese Sachen auch. Also das war die Rätselfrage vom letzten Mal zum Ska-Special mit dem Christian Pich, was sehr schön war. Und jetzt kommen wir zu der Rätselfrage über Sepultura. Felipe.
Ja, Frage Nummer 1. Über Max Cavalera, das heißt der Gründer und Erstsänger vom Sepultura. Max Cavalera hat einer Figur in einem Film die Stimme gegeben. Da ist ja die Frage, welche Figur war das und in welchem Film hat er dann mitgewirkt? Zweite Frage. Es geht um Album Schizophrenia vom Sepultura. Wie beginnt das Album? Was wird als erst gesagt oder gesungen dort? Und Nummer 3. Frage Nummer 3. Der aktuelle Sänger Derek, er spielt eine Bassgitarre in einem Song, diese Bassgitarre, die kam von einem berühmten Bassist, von einer anderen Band natürlich. Die Frage ist, wie heißt der Song und wie heißt der Bassist?
Von dem er die Gitarre hat, ja, sehr schön, das hast du, also Hammer, ja, das klingt toll, also ich meine, nicht nur brasilianisch, portugiesisch klingt toll, sondern es klingt auch toll, wenn der Brasilianer Deutsch spricht, ja, das muss man echt sagen und das kann ich nur nochmal sagen, wir haben vor ein paar Monaten, haben wir uns zufällig beim Spazierengehen getroffen und da waren Bekannte, der Axel, ja, und die Mariana, seine Frau, wir waren da unterwegs und da haben wir dich getroffen und dann habe ich danach gesagt, hey, das ist der Felipe und der kommt aus Brasilien, der kommt irgendwann zu mir zum Podcast und dann habe ich gesagt, nee, hätte ich nie gedacht, dass der nicht Deutscher ist, ja, weil er so toll Deutsch spricht und Wahnsinn, ja, also ist schön, ist natürlich auch schön, dass jemand eben beides dabei hat, ja, also du bist ja im Prinzip jetzt als Deutscher auch mit hier am Start, Und du bist natürlich auch Brasilianer und das wirst du ja nie aufgeben. Das ist ja irgendwie drin, oder?
Ja, es gehört dazu. Also, ich meine, es ist tatsächlich so, dass ich das ungefähr genauso viel Zeit in Ausland gewohnt habe als genau. in Brasilien. Also ja. ich habe da mal überlegt, dass, weil bis 21 Jahre alt habe ich noch in Brasilien gelebt und jetzt bin ich 42.
Das heißt, ist genau die Hälfte.
Die Hälfte, ne? genau.
Ja. Aber es wird dann doch so sein, dass du mehr Zeit in Deutschland verbringen wirst, weil du ja vorhast, hier zu bleiben.
So ist das.
Ja,
so
okay.
ist das.
Gut, jetzt kommt der letzte Song. Was ist das für einer und warum hast du den so als letzten Song bitte ausgewählt?
Genau, also das haben wir ausgewählt. Der Song heißt Er wieder, er bonite. Also das ist das Leben und das ist schön. Und das ist wirklich so eine, das verbreitet einfach eine positive Stimmung, weil diese Grundoptimismus, was man in Brasilien hat und so weiter, das ist wirklich, das kommt wunderbar drüber durch den Text natürlich, von dem Lied und auch von der Melodie. Und das ist einfach, das zeigt, dass eigentlich trotz allen Problemen, das ist einfach schön, leben zu können und dieser Optimismus, dass das weiter verbreitet wird, trotz allen Problemen, man sollte es einfach vorangehen und man sollte da sich nicht schämen, für was man kann oder nicht kann, sondern man muss einfach sich selber sein.
Das können wir aber dann schon lernen, glaube ich, hier bei uns. Sehr schön. Deswegen, letzter Song. Gonzaguinha, oder?
Gonzaguinha,
ja, so ist das.
A pureza da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor. Será? Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
Ai, isso é sehr schön, muss man echt sagen. Ja, das ist, glaube ich, schon eine sehr schöne Botschaft da zum Ende, weil das muss man sagen, bei aller Kontrolle und bei allem sozialer Absicherung und allen Krankenversicherungen und allem, was wir so haben in Deutschland, wir haben trotzdem oft weniger Optimismus als Leute, die aus einem Land kommen, bei dem es nicht so gut läuft offensichtlich. Und das ist das, was mich so manchmal wundert. Ja, also weil wir ja schon sagen, wir haben viel Reichtum. Natürlich haben wir auch Armut, aber wir haben trotzdem viel Reichtum. Wir haben diese soziale Absicherung, wir haben den Rechtsstaat, wir haben relativ wenig Korruption, aber trotzdem sind wir so unzufrieden. Und das ist was mich manchmal ein bisschen stört in Deutschland. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, durchaus, das kann ich.
Aber woher kommt das? Kannst du mir auch nicht erklären, weil ich kann es mir als Deutscher nicht erklären. Wie kannst du es als Brasilianer, der beides sieht,
erklären? Ja, ich meine, das ist tatsächlich so. Es ist natürlich, je besser ein Land funktioniert, desto näher will man kommen an einen perfekten Zustand. An
Perfektion, ja, okay.
Und diese Perfektion ist natürlich immer störend, weil man will nie erreichen. Perfektion ist unmöglich.
Okay.
Aber man versucht das trotzdem und dann ist man unzufrieden. Und wenn man sagt, ja, okay, ich kann nur 80% erreichen und ich bin bei dieser 80%, dann passt das doch, dann bin ich mal zufrieden.
Okay. Ja, das ist eine logische Erklärung. So, eine letzte Frage, ist zwar heute eine lange Sendung, ist aber egal. Erklär mal jemanden, der noch nie dort war, warum sollte man wirklich Brasilien auf jeden Fall mal gesehen haben? Ganz kurz.
Oh, das ist die Herausforderung.
Ja, natürlich.
Ich würde sagen, die das einfach, diese Nähe zwischen den Menschen zu erleben. Also ja, diese Wärme, diese Grundeinstellung, das ist das, was ganz besonders in Brasilien. Also wenn man auch einfach dort zu besuchen ist und in eine Kneipe da reingeht, man würde sofort spüren, dass man so aufgenommen wird und dass ja, diese Nähe, diese Wärme da ist.
Ja.
Und das kann man, also ich habe das nirgendwo in Europa gespürt, sowas. Deswegen ja, kenne ich aus Brasilien nur.
Das ist toll. Deswegen fahren wir doch mal hin.
So machen wir es.
So machen wir es. Ja, Philippe, das war also wirklich ganz toll. Vielen Dank, dass du da warst und uns dieses Land ein bisschen nahe gebracht hast. Und ich glaube, das war für alle wirklich interessant. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de, bitte. Gebt mir Feedback und hört weiterhin gute Musik und informiert euch über dieses wunderbare Land Brasilien. Nächste Woche bin ich mal wieder allein und rede über irgendwas, was musikalisch ist. Fällt mir schon was ein. Philippe, bitte verabschiede doch mal die Leute auf Brasilianisch, so wie du die Leute begrüßt hast am Anfang.
Mache ich sehr gerne, sehr gerne. Queridos ouvintes, obrigado por esses ótimos momentos juntos. Espero que vocês tenham gostado muito das músicas. E mais uma vez, uma boa noite. Continuem escutando o podcast do Pitty. E até a próxima.
Muito obrigado. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Danke, Philippe. War super.
Danke auch. Danke, danke für die Einladung. Ciao. Ciao.
Jetzt geht mein... Was ist denn los? Jetzt geht mein Jingle nicht. Dann machen wir es einfach so. Es ist Schluss. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.